Ein Ort, an dem viele Menschen zusammenkommen, die Extremwetter erleben und täglich zum Teil darunter leiden, ist die Conference of Parties, der COP27 in Sharm el-Sheikh, der am Sonntag zu Ende gegangen ist. Und da war vor Ort ein Münchner Kollege aus der Klimabewegung von Protect the Planet, Markus Raschke, und mit dem haben wir heute im Studio geredet.
Markus, mit welcher Stimmung bist du zurückgekommen?
Ja, hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mit welcher Stimmung? Es ist meine dritte Klimakonferenz gewesen und also ich bin bisher immer mit sehr gemischten Gefühlen nach Hause gegangen, weil man im Vorfeld natürlich immer Hoffnungen hat, dass das Problem, und es geht ja um nichts weniger als die Auslöschung unserer Spezies, dass das von denen, die hier in verantwortlicher Position etwas leisten können, mit allem Ernst und auch allem Willen und auch mit Mut angegangen wird. Und dem ist nicht so, muss man sagen. Das ist sehr frustrierend und das frustriert auch die vielen Menschen, die sich viele Sorgen machen und die auch sehr engagiert sind und für Klimaschutz sich einsetzen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass man auf diesen Klimakonferenzen wahnsinnig vielen genau von diesen Menschen begegnet, die Mut machen, die tolle Projekte auf die Beine stellen und die einfach echt was bewegen wollen und die oft auch eine jüngere Generation repräsentieren, der sehr bewusst ist, was auf sie zukommt. Und deswegen gemischte Gefühle, so halb und halb. Und
Ja, erzähl doch mal, du berichtest, du bist auf viele Engagierte dort gestoßen. Wie haben die sich bemerkbar gemacht? Wie seid ihr euch begegnet?
also bei Klimakonferenzen, dann gibt es ja 40.000 Teilnehmer, darunter sind ja auch sehr auch durch die Medien gegeistert, einige hundert Lobbyisten der Fossilindustrie. Und dem gegenüber stehen auch einige hundert der Repräsentanten der Zivilgesellschaft aus der ganzen Welt, die aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, unterschiedlichen Schichten und Geschlechtern kommen. Eine sehr diverse Menge an Menschen, die dort durch das Gelände gehen, die verschiedenen Vorträge, die angeboten sind, die Side-Events, bei denen man in den Pavillons der verschiedenen Länder und Organisationen zuhören kann und einfach lernen kann, was für Themen für diese Klimakonferenz oder für diese Menschen wichtig sind. Da kommt man sehr viel ins Gespräch und das kann dann von ganz speziellen regionalen Themen. Ich bin an einem Vortrag vorbeigekommen über die Wasserversorgung im Tschad. Das war sehr interessant, was Menschen da machen, um mit dem wenigen Wasser einfach noch Landwirtschaft zu betreiben. Oder eine junge ägyptische Aktivistin hat ein Projekt vorgestellt, Shamsi, bei dem mit vor Ort vorhandenen Mitteln Solarkocher gebaut werden können und einfach dadurch auch der Bevölkerung, die natürlich auch hohe Kosten hat und gleichzeitig sehr viel Sonne in diesen Ländern, die Möglichkeit eröffnet wird, mit eigenen Mitteln, mit Hausmitteln, die solare Energie zu nutzen und dadurch natürlich auch sehr umweltfreundlich zu kochen.
Sehr, sehr schön, dass es dann so Leute gibt, die sich gegenseitig etwas beibringen. Es war allerdings jetzt in Ägypten, wo gleichzeitig circa 66.000 Menschen als politische Häftlinge in Foltergefängnissen zum Teil sitzen. Wie ist es da mit anderen Aktivistinnen zusammenzukommen? Und man hat gehört, es gab zwar eine Protestfläche, die war aber eingezäunt zwischen Müllcontainern. Also wie viel ist da noch der Glaube daran, dass man aus der Zivilgesellschaft aktiv werden kann, wenn man in so einem Land auf andere zivilgesellschaftliche Akteure trifft und gemeinsam Mut machen möchte dafür, dass man es doch hinbekommen kann?
Ja, das war jetzt in Ägypten ein ganz besonderer Fall. Ägypten ist eine brutale Militärdiktatur, die Meinungen unterdrückt, die jede Art von Zivilgesellschaft unterdrückt, um einfach den Machtanspruch des Militärs nicht zu gefährden. Und das haben wir auch als Observer-Organisationen aus anderen Ländern und gerade auch aus den westlichen Demokratien sehr stark mitbekommen. Die Stimmung unter den Repräsentanten der Zivilgesellschaft, wie uns von Protect the Planet, war diesbezüglich sehr angespannt auch. Es gab bei manchen Kolleginnen auch unangenehme Erfahrungen. Das geht von fortlaufenden Kontrollen durch die Sicherheitsbehörden bis hin, in unserem Fall war es so, dass wir beim Auschecken aus unserem Hotel, sind wir nicht dorthin gefahren, wo das Hotel dachte, dass wir hinfahren, und dann ist man uns quasi hinterher und wollte wissen, wo wir hingehen, und dann sind wir in irgendein Taxi eingestiegen und dann klingelt kurz später beim Taxifahrer das Telefon und der gibt die Adresse durch, wo wir hingehen. Und da kommt schon ein sehr mulmiges Gefühl auf. Und wenn man dann hört, dass die gesamte Klimakonferenz im Gebäude des Auslandsgeheimdienstes von Ägypten stattfindet und dort so ziemlich alles verwanzt und mit Kameras versehen ist, was man sich vorstellen kann, dass auch die offizielle App am Smartphone, mit der man sich durch das Gelände zurechtfinden kann, mit einer Spyware oder mit Zugangslücken versehen ist, damit eben dieser Geheimdienst auch auf Telefone und auch auf verschlüsselte E-Mails zugreifen kann, dann ist es so, dass das natürlich sehr nachdenklich macht und dass man sagt, das ist ein Zustand, der spottet jeder Beschreibung. Es gab Beschwerden auch von den offiziellen Delegationen, auch bei den Vereinten Nationen. Das Thema ist auch von Guterres aufgegriffen worden. Aber das führt natürlich zu einem Ambiente von, ja, Misstrauen. Und ich glaube, gerade so eine Klimakonferenz braucht Vertrauen. Jeder Mensch, mit dem man verhandelt und mit dem man verhandelt, auch wo alle sich ein bisschen zurücknehmen müssen, um für das gemeinsame Ganze vorwärts zu kommen. Wenn das die Rahmenbedingungen sind, die da gesteckt sind, dann macht das Angst. Und die Zivilgesellschaft hat Demonstrationen gemacht, du hast das gesagt, unter dem Motto, we are not defeated yet. Wir geben uns quasi noch nicht verloren. Und daraus spricht sehr viel Fatalismus, sehr viel Frustration, sehr viel Verzweiflung, muss ich sagen.
Und das war auch der Titel, glaube ich, eines Gedichtbands, der jetzt bald rauskommt in Deutschland, auch von dem Alaa Abdel Fattah, der jetzt dann auch auf Deutsch rauskommen soll. Ich glaube, der ist breit rezipiert worden.
Ja, das ist ein ägyptischer Blogger, der ja für seine Meinungsfreiheit im Gefängnis sitzt, ohne ein Recht gebraucht zu haben. Also Menschenrechte sind einfach in Ägypten nicht gegeben. Und wieso die Vereinten Nationen so eine wichtige Konferenz in ein Land vergeben, das einfach solche Grundwerte nicht achtet, das halte ich für sehr schwierig. Bei den Demonstrationen, die die Zivilgesellschaft gemacht hat, war oft die Schwester von dem Alaa Abdel Fattah da. Das hat auch den Sicherheitsbehörden nicht gefallen. Also jeder, der dorthin geht, hat so ein Badge, mit dem er sich kenntlich macht. Da kann man nochmal schauen, wo kommt einer her? Ist er Verhandler mit dabei oder ist er von einer Observer-Organisation? Das war dann immer so ein, wo kommst du her? Was machst du? Wieso bist du hier? Und da waren dann sehr viele, die gar keinen Badge hatten, die Leute gefilmt haben, die Aufnahmen gemacht haben. Das ist sehr unangenehm gewesen. Und wenn dann die Demonstrationen, die bei Klimakonferenzen in Glasgow auch auf die Straße rausgegangen sind, wo es in den Städten stattgefunden hat, auch die Bevölkerung vor Ort mitgenommen wurde, das hat dort so nicht stattfinden können, weil das eine Militärdiktatur ist, in der man nicht frei demonstrieren kann und darf. Und die Demonstration auf dem UN-Gelände, das staatenfrei ist für die Zeit, ja, da haben wir, wie du sagst, eine Demonstration gemacht, die am Ende zwischen rührenden Klimaanlagen, irgendwelchen abgelegten Baumaterialien und Mülleimern stattgefunden hat, irgendwo in einer Ecke, wo es quasi keiner mitbekommt. Und das ist für uns als Vertreter der Zivilgesellschaft, die einfach deutlich mehr Ambitionen hat und deutlich mehr fordert, als jetzt bei der Konferenz herauskam, ist das frustrierend und in meinen Augen ist das beschämend. Das ist beschämend für die Vereinten Nationen, es ist beschämend für das gesamte Format. Und es geht ja auch leider nur um die Auslöschung der Spezies Mensch und das ist vielen einfach, glaube ich, dort nicht bewusst. Und ich fand auch, dass, um auf die Klimakonferenz selbst zu kommen, dass einfach die Wissenschaft dort viel zu wenig vertreten war. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die dort verhandeln, viel zu wenig Wissen um die Klimakrise haben, viel zu wenig Wissen, was bedeutet das eigentlich, 2 Grad Klimaerhitzung. Und mir macht das Angst.
Loss and Damages war das Thema, was ihr auch eingebracht habt. Es gilt als der große Erfolg dieser COP27. Bleibt die Frage, was ist das und wie unterscheidet es sich von bisherigen Versprechungen, die auf Klimakonferenzen gemacht wurden?
Gar nicht. Also es war von vornherein klar, dass diese COP, also Conference of the Parties, deswegen COP und die Parties sind die beteiligten Länder, dass es dort um diese Loss-and-Damage-Frage geht, nämlich die Frage, wie die Verursacherländer, also sprich die Industrieländer und die Hauptemittenten, den Ländern, die jetzt die größten Konsequenzen erleben, das sind vor allem die Länder des globalen Südens, mit Kompensationen zur Seite stehen, um auch jetzt schon Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen zu ergreifen. Und hier hat man 2009 schon 100 Milliarden Euro zugesagt und hat dann in Glasgow letztes Jahr nochmal 100 Milliarden zugesagt, aber das waren dieselben 100 Milliarden. Insofern merkt man, dass das Format sich manchmal etwas im Kreis dreht und dass es an der Umsetzung hakt. Aber das ist ja auch wie bei uns so, dass es viele Versprechungen gibt, dass Ziele erklärt werden und diese Ziele dann nicht eingehalten werden oder gerissen werden. Und was man aber tatsächlich geschafft hat und was ein Erfolg ist, man hat sich jetzt geeinigt darauf, dass dieser Fonds eingerichtet wird, dass es die Zahlung gibt. Worauf man sich allerdings nicht geeinigt hat, ist, wer einzahlt. Weil es Länder gibt wie China zum Beispiel, die für diesen Fall als Entwicklungsland gelten möchten, damit sie nicht einzahlen müssen. Da geht es einfach ums Geld. Und das sehen natürlich jetzt die westlichen Nationen anders. Die sagen, China ist mit einer der größten Emittenten, einfach durch die große Bevölkerung. Und dadurch, dass es inzwischen auch kein Entwicklungsland ist, sondern auch ein Schwellenland auf dem Weg zur Industrienation. Das ist der Streit, der wird dann vermutlich nächstes Jahr in Dubai fortgesetzt. Aber es gab auch ein paar kleine Erfolge dieser Klimakonferenz, nämlich dass erstmals auch eine Transformation unseres Finanzsystems genannt wurde, um mehr Investitionen in erneuerbare Energien zu ermöglichen. Das ist etwas Neues und das ist auch sicher etwas, worauf Urgewalt hinweisen wird bei ihrer Veranstaltung am 1. Dezember im Zukunftssalon. Und ansonsten gibt es kleine Annäherungen. Man hat verschiedene Partnerschaften gemacht von deutscher Seite aus, jetzt mit dem Senegal. Man hat auch letztes Jahr schon mit Südafrika und Indien und versucht auf der bilateralen Ebene Länder auf dem Weg mitzunehmen und zu sagen, wir unterstützen euch, damit ihr gar nicht erst in die Fossilen so einsteigt, wie das bei uns schon der Fall gewesen ist. Und das halte ich auch für vielversprechend, weil man letztlich in meinen Augen sagen muss, dass die Klimakonferenz als Format so nicht funktioniert und dass man einfach selber voranschreiten muss.
Wie ich das gelesen habe, gerade im Senegal werden ja unter anderem auch Gasvorkommen geprüft. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Ja, das ist leider auch Teil der Konferenz gewesen. Also ich meine, gab eine große Bewegung bei der Klimakonferenz, Don't Gas Africa. Gab sehr viele Veranstaltungen genau zu diesem Thema, weil viele Länder da auch befürchten, dass wir sagen, hier, wir steigen aus den Fossilen aus und dann beutet man halt afrikanische Länder aus und steigt dort genau dann auch wieder ein in die Ausbeutung von Gas. Und in manchen Ländern ist das Gas auch in Naturschutzgebieten gelegen. Die besten fossilen Energien sind die, die man einfach als solche belässt, nämlich fossil im Boden und gar nicht erst anrührt.
Groß in unseren Medien waren jetzt in der Berichterstattung Länder wie Fidschi, kleinere Inselstaaten und so weiter, wo die Klimakrise natürlich das Wasser bis zum Hals stehen lässt, sprichwörtlich oder bis zu den Knien. Sind es dann die schönen Filmaufnahmen, die dann für uns in die Tagesthemen kommen oder spielen diese wirklich Betroffenen, wir sprechen immer von MAPA, also Most Affected Peoples and Areas, vor Ort auch wirklich eine Rolle, dass sie gehört werden und dass sie mit den Leuten ins Gespräch kommen oder ist das Foto-Op?
Manchmal hat man das Gefühl, es ist so ein bisschen fürs Foto und damit das irgendwie lustig aussieht. Und man begegnet auf dieser Klimakonferenz wirklich Menschen aller Gestalten. Die ganze Welt ist dort. Das heißt, man begegnet Menschen aus Sápmi, die Sami im Norden von Skandinavien, die in ihrer traditionellen Gewand da sind, genauso wie Indigenen aus anderen indigenen Völkern aus Südamerika oder auch von pazifischen Inseln. Und wenn man mit denen ins Gespräch kommt, dann ist es einfach sehr ernst. Weil bei denen ist es so, dass sie jetzt schon bereits ihre Heimat verlieren. Aber der Heimatverlust, wenn man sich anschaut, wie die Klimakrise wirkt, der ist gar nicht so weit weg. Da muss man nur nach Portugal gehen. Dort werden weite Teile des Landes auf der Iberischen Halbinsel versteppen. Auch bei uns gibt es jetzt schon Konsequenzen, dass es Wassermangel gibt, dass es Sturzfluten gibt, mit denen niemand gerechnet hat. Stichwort Ahrtal. Und dort hat man aber die Krise verstanden und sagt, okay, hier sind 35 Milliarden Euro, das regeln wir jetzt. Und bei der Klimakrise wird das nicht gemacht. Und diese indigenen Völker, die dort sehr stark repräsentiert sind, die sich auch zusammengeschlossen haben aus der ganzen Welt. Ich habe mit jemandem von einem Indigenous People Council gesprochen. Die können das einfach sehr deutlich machen. Und vor allem sind das Völker, die seit Jahrtausenden oft dort leben, wo sie jetzt leben. Und die einen sehr niedrigen CO2-Fußabdruck haben. Und die einfach zu Recht sagen, ihr müsst jetzt wirklich handeln. Und ich glaube, es ist trotzdem auch für die Menschen aus aller Welt wichtig, diese anderen zu sehen, diese Diversität auch zu sehen und das auch zu respektieren und anzuerkennen. Und das finde ich, das findet auf eine sehr schöne Art innerhalb der Zivilgesellschaft dort statt. Und ich glaube auch, dass durch dieses Gelände müssen alle auch, die dort verhandeln, die kriegen das mit, die kriegen auch diese Menschen mit, die kriegen auch die Themen von diesen Menschen mit und die Themen, die bei der Klimakonferenz gesetzt werden.
Was auch bei uns ein bisschen aufgeploppt ist, war, dass Coca-Cola einer der Hauptsponsoren der COP ist. Wie wird das wahrgenommen? Kriegt man dann überall Cola-Flaschen in die Hand gedrückt oder hält sich das im Hintergrund?
Also Klimakonferenzen sind tatsächlich versorgungsmäßig für Teilnehmer sehr anspruchsvoll. Gehst in der Früh hin und musst den ganzen Tag schauen, ob du willens bist, irgendwie 8 Euro für so ein Mini-Sandwich zu bezahlen. Und Wasser hat man dort auch in kleinen Flaschen für 3 Euro bekommen. Was es aber kostenlos gab, war Coca-Cola-Produkte. Und wer sich näher mit der Politik von Coca-Cola beschäftigt, mit dem CO2-Ausstoß und mit der Art, wie Coca-Cola auch in Ländern gerade des globalen Südens Wasserquellen anzapft und Einheimischen ihr Wasser raubt. Das ist so ein bisschen wie, wenn man die FIFA über Menschenrechte sprechen lässt.
Gab es denn sonst Goodies? Gibt es Partys? Gibt es irgendetwas, wo man sagt, hier ist es ein Get-Together, jeder nimmt was mit, es ist alles lustig, schön und am Abend gibt's ein Bier?
Also tatsächlich sind ja Menschen, die mit dem Bereich Klimakrise arbeiten, sind auch sehr lustige Menschen, die feiern auch gerne mal. Und ich glaube, dass man auch diesen Frust, den man da begegnet, auch entgegenhandeln muss. Es gibt auf jeder Klimakonferenz, gibt es vom Climate Action Network eine große Party, die ist sehr beliebt, aber eigentlich macht man da das gleich wie auf der Konferenz, man spricht mit Leuten, sagt, was machst du, was sind deine Projekte und hat dabei aber noch ein schönes Getränk dabei. In diesem Fall, glaube ich, haben alle das sehr eingeschränkt genossen, die Diktatur war sehr präsent. Dieser ganze Ort, Sharm el-Sheikh, ist total absurd, 30.000 Einwohner, eine 12-spurige Straße, die da durchgeht, durch so Wüstenlandschaften, völlig absurde Begrünungen. Ich war 10 Tage da und habe kein einziges Photovoltaik-Modul gesehen. Und da sieht man, wie viel Arbeit noch zu tun ist und wie auch unsere Realität. Und das finde ich, ist so für mich so ein Learning auch aus der Klimakonferenz. Andere Länder haben eine ganz andere Realität, wenn es um die Klimakrise geht. Und auch ganz andere Ansätze. Und oft auch ganz andere Notwendigkeiten.
Gab es denn jetzt gerade bei der COP Themen oder Gruppen, die sich dafür eingesetzt haben, dass man mit bestimmten Techniken einfach aufhört, also die beerdigt?
Ja, es wurde verlangt, dass wir aus Kohle und Gas aussteigen, dass wir die Fossilen beenden. Die Regierung hat sich ja vor allem fokussiert auf diesen Fonds, auf diesen Ausgleichsfonds. Und gleichzeitig hat die Regierung auch noch, also beziehungsweise die EU, die verhandelt hat im Namen unserer Regierung, hat es geschafft, dass das 1,5-Grad-Ziel noch weiterhin mit im Text bleibt. Allerdings ist es natürlich das Papier nicht wert, wenn wir gerade auf einem 2,5, 2,8-Grad-Pfad sind, mit all dem Schrecken, mit dem das einhergeht.